Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. In Frankreich wird mit Spannung erwartet, was Premierminister Edouard Philippe heute in Paris vorstellen wird. 20 Maßnahmen in Sachen Migration. Mit unserem Korrespondenten Jürgen König spreche ich gleich darüber, warum dieses Maßnahmenpaket gerade jetzt geschnürt wird. Und uns beschäftigt der womöglich größte Justizskandal in der Geschichte Norwegens. Der ist gerade in vollem Gange. Tausende Menschen sind dort zu Unrecht als Sozialbetrüger verurteilt worden. Und manche von ihnen haben dafür sogar im Gefängnis gesessen. Vor einigen Tagen erst, da sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Zeitung Valeur Actuel, er ziehe legale Migranten aus Guinea oder von der Elfenbeinküste, Zitat, den heimlichen Netzwerken von Bulgaren und Ukrainern vor. Ja, in Bulgarien kam das gar nicht gut an. Bulgariens Vizeministerpräsident warf Macron eine Beleidigung des bulgarischen Volkes vor. Diese Reaktion aus dem Ausland allerdings, die dürfte Macron einkalkuliert haben. Denn er will mit solchen Aussagen wohl eher in Frankreich selbst punkten. Zur Halbzeit seiner Präsidentschaft steht Macron innenpolitisch nämlich unter Druck. Würde heute in Frankreich gewählt, dann würde die Rechtspopulistin Marine Le Pen und Emmanuel Macron, die beiden würden in etwa gleich aufliegen und in der zweiten Runde, der Stichwahl also, würde Macron nur mit 55-45% gegen Le Pen gewinnen. Wenn in Frankreich heute also 20 Maßnahmen in Sachen Migrationspolitik ausgegeben werden, dann will Macrons Regierung damit wohl auch Wähler überzeugen, oder Jürgen König?
Ja, unbedingt. Sie haben Marine Le Pen genannt. Emmanuel Macron hat sie schon als erklärte Gegnerin, auch als Wunschgegnerin bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2022 ausgemacht. Einfach weil er sich bei dieser Konstellation, also wie schon 2017 in der Stichwahl gegen Marine Le Pen anzutreten, dabei rechnet er sich die größten Chancen aus, wiedergewählt zu werden. Das politische Lager der Mitte hat er bei der letzten Wahl praktisch bedeutungslos gemacht, bis jetzt jedenfalls. Und Macron tut viel dafür, dieses Lager auch weiterhin klein zu halten, um eben bei der nächsten Präsidentschaftswahl mit Marine Le Pen in die entscheidende Runde zu kommen und sie dort wie schon einmal klar und vergleichsweise einfach schlagen zu können. Das ist das Kalkül. Die Anzeichen sind unübersehbar, dass Macron, wie im Übrigen auch Marine Le Pen, bereits in den Wahlkampfmodus umgeschaltet hat. Alle Maßnahmen Macrons müssen ab jetzt vor diesem Hintergrund gesehen werden.
Die französische Tageszeitung Le Figaro titelte gestern, Macron macht, wovon Sarkozy träumte. Ist das jetzt also die konservative Kehrtwende in der Migrationspolitik von Macron?
Ja, man muss das so sehen. Es ist ein absoluter Schwenk in der Migrationspolitik. Den Merkelschen Kurs in der Flüchtlingsfrage 2015, den hatte Emmanuel Macron früher immer gelobt, hatte gesagt, die Kanzlerin und die ganze deutsche Gesellschaft, sie seien auf der Höhe unserer gemeinsamen Werte, so wörtlich, sie hätten unsere kollektive Würde gerettet. Von dieser Haltung ist der Präsident abgewichen, weil zum Beispiel im letzten Jahr die Zahl der Asylanträge in Frankreich stark gestiegen ist. In der ganzen EU ist sie rückläufig, in Frankreich stieg sie um 21% auf insgesamt 123.000. Die meisten kamen aus Georgien, Albanien, Afghanistan, Guinea und der Elfenbeinküste. Dazu sagte Macron, mindestens Georgien, Albanien und die Elfenbeinküste seien sichere Herkunftsländer. Hier sehe er dringenden Handlungsbedarf. Zumal, anderes Beispiel, laut diversen Umfragen sich rund 2/3 aller Franzosen in ihrem Land nicht mehr so zu Hause fühlen wie früher. Sie finden, dass zu viele Ausländer in Frankreich leben, dass sie sich nicht wirklich integrieren würden. Also in diesen Zahlen steckt politischer Sprengstoff, zumal mit Blick auf die nächsten Wahlen, auch mit Blick auf die Kommunalwahlen, die es im März nächsten Jahres schon geben wird.
Die neuen Regelungen, die werden ja heute erst offiziell vorgestellt. Schon durchgesickert ist aber, dass es eine Quotenregelung geben soll für die Fachkräfteeinwanderung. Worum geht's da genau?
Diese Quotenregelung ist etwas Neues. Ab nächsten Sommer soll es feste Quoten für Arbeitnehmer aus dem Ausland geben. Das heißt, Quoten für Einwanderer, nicht für Asylsuchende, aber für Einwanderer. Dazu hieß es gestern, es gäbe in Frankreich Berufe, für die Arbeitskräfte dringend gesucht würden. Es gäbe auch verschiedene Regionen in Frankreich, in denen bestimmte Arbeitskräfte fehlen würden. Um diesen Bedarf zu decken, will man Einreise- und Arbeitserlaubnisse für einen bestimmten Zeitraum zulassen, aber eben quotiert von jährlich rund 33.000 möglichen Arbeitsplätzen ist die Rede. Eine erste Liste mit den entsprechenden Anforderungen und Bedürfnissen und Angeboten wird es im kommenden Sommer geben.
Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, in der öffentlichen Debatte, da geht es nicht nur um die legale, sondern auch um die illegale Migration. Welche Vorschläge sind denn da heute zu erwarten?
Also generell sollen bestehende Regelungen verschärft werden. Eine Idee, die seit längerem so im Raum schwebt, ist die medizinische Grundversorgung für illegale Einwanderer abzuschaffen. Eine Regelung aus dem Jahr 2000. Um sich eine Vorstellung zu machen, in diesem Jahr, 2019, haben in Frankreich etwa 330.000 Menschen, die keine gültigen Aufenthaltspapiere haben, die haben kostenlose ärztliche Leistungen erhalten. Und das kommt bei vielen Franzosen gar nicht gut an, zumal derzeit in den öffentlichen Krankenhäusern absoluter Sparkurs angesagt ist. Marine Le Pen fordert seit langem schon die Abschaffung dieser medizinischen Grundversorgung für illegale Einwanderer. Zeitungskommentatoren gehen hier davon aus, dass Emmanuel Macron dieses Themenfeld sozusagen für sich besetzen will. Das könnte eine der Maßnahmen sein, die heute vorgeschlagen wird. Grundsätzlich sieht die Regelung ganz wesentlich die EU in der Pflicht. Sie soll der entscheidende Schutzschild gegen illegale Einwanderung und Asylmissbrauch sein. Frankreich will zum Beispiel die Freizügigkeitsregeln des Schengen-Raums neu diskutieren. Eine einheitliche EU-Liste sicherer Herkunftsländer müsse her. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber müsse sehr viel zuverlässiger sein. Asylbewerber, die schon aus einem anderen EU-Land kommen, will Frankreich sehr viel schneller in diese Erstaufnahmeländer zurückführen.
Danke, Jürgen König, für diese Einschätzung aus Frankreich zu Maßnahmen in der Migrationspolitik, die heute in Paris vorgestellt werden. In Norwegen erschüttert ein Justizskandal das Vertrauen in den Rechtsstaat. 7 Jahre lang hat die norwegische Justiz falsche Urteile ausgesprochen und so tausende Menschen zu Unrecht als Sozialbetrüger verurteilt. Manche von ihnen, die mussten dafür sogar ins Gefängnis gehen. Was war passiert? Eigentlich ist Norwegen dazu verpflichtet, Bürgern, die eine Zeit lang nicht in Norwegen, sondern in der EU leben, bestimmte Sozialleistungen weiter auszuzahlen. Da geht es zum Beispiel um Invalidenrenten oder auch um Krankengeld. Das regelt ein Abkommen, das Norwegen 2012 mit der EU geschlossen hatte. Ja, daran haben sich aber weder die norwegischen Sozialämter noch die Gerichte gehalten. Carsten Schmiester berichtet.
Knapp 2.500 Fälle vermutet die norwegische Arbeits- und Sozialbehörde NAV. Die versucht mit dem größten Skandal ihrer Geschichte irgendwie fertig zu werden. Auch indem sie offen darüber spricht, das Wort Skandal allerdings ebenso vermeidet, wie es die konservative Regierung tut. Jahrelang hat NAV Menschen verfolgt und sie angeklagt, denen Sozialleistungen zugesprochen waren, die sich dann aber im Ausland aufgehalten hatten. Das war nach norwegischem Recht tatsächlich verboten. Nur, dieses Recht galt längst nicht mehr, sondern das des europäischen Wirtschaftsraumes EWR mit seiner garantierten Freizügigkeit. Norwegen ist nicht in der Europäischen Union, aber seit 1994 im EWR. Die Verfolgung von Leistungsempfängern im Ausland, teils erhebliche Rückzahlungsforderungen, Anklagen und sogar verhängte Strafen waren also Unrecht. Zu den schwersten Fällen äußerte sich Generalstaatsanwalt Thor Axel Busch. Aktuell stehen 84 Urteile auf unserer Liste, davon 36 tatsächliche Gefängnisstrafen mit einer Dauer von bis zu 8 Monaten. Die Zeitungen berichten viele Einzelfälle, Menschen, denen NAV sogar bis Griechenland nachspürte, die teils jahrzehntelang in Norwegen gelebt hatten und plötzlich als Sozialbetrüger abgeschoben werden sollten und wurden. Dazu die Inhaftierten. Tausende individuelle Tragödien, weil Regierung, Behörden, Gerichte und auch die Medien, wie viele selbstkritisch feststellen, kollektiv versagt haben. Die Presse macht sich jetzt erschrocken an die verspätete Aufklärung und die Regierung hat sich ebenso entschuldigt wie NAV-Direktorin Sigrid Vorngäng. Ich bedauere die Vorfälle sehr. Wir verschaffen uns einen Überblick über das, was schiefgegangen ist, damit wir die Sache für die Betroffenen richtigstellen können. Anniken Hauglie ist die zuständige Sozialministerin. Sie denkt nicht an Rücktritt. Stattdessen der übliche Reflex. Man bleibt natürlich im Amt, um aufzuklären. Wir werden eine externe Untersuchung dieser Vorfälle in die Wege leiten, um im Detail herauszufinden, was genau passiert ist und wie wir solche Fehler in Zukunft vermeiden können. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit so etwas nie wieder passiert. Das Dumme dabei, es hätte gar nicht erst passieren dürfen. Denn die Norweger waren spätestens 2012 umfassend über die entsprechende Rechtslage im EWR informiert. Fachleute halten es deshalb für möglich, dass der Rechtsbruch geduldet, vielleicht sogar gewollt war, um ein Zeichen zu setzen. Motto: Sozialstaat ja, aber buchstäblich in Grenzen. Das alte norwegische Recht sah vor, dass es Leistungen nur im Land gibt. Nur es galt nicht mehr. Jetzt verspricht Haugli kleinlaut Wiedergutmachung. Ich möchte denjenigen, die unrechtmäßig bestraft wurden oder die falsche Rückzahlungsforderungen erhalten haben, sagen, dass sie entschädigt werden. Und ich möchte erneut mein Bedauern für die Vorkommnisse ausdrücken. Doch das mit der Entschädigung wird wohl nicht so einfach. Anwalt Olaf Sylte vertritt mehrere Geschädigte, die geklagt haben. Er stellt sich auf langwierige Verfahren ein. Die Behörde hat eindeutig Fehler gemacht, aber es handelt sich um komplizierte Regelungen. Normale Anwälte können deshalb nicht bei einer Verteidigung einzelner Personen die notwendigen Kenntnisse haben, um Betroffenen zu helfen. Wenn sich die Betroffenen zusammentäten, dann hätten sie bessere Chancen, sagt er. Und er hat auch schon eine ganze Liste von Forderungen. Erstattung der zu Unrecht zurückgezahlten Sozialleistungen, Nachzahlungen natürlich, und vor allem Entschädigungen für Haftzeiten, Ausgleich für entgangene Einkommen und, ganz wichtig, irgendeine Art Schmerzensgeld für die seelischen Wunden, wie im Fall eines oder einer nicht namentlich genannten zu Unrecht Verurteilten, der oder dem daraufhin sogar das Sorgerecht für das eigene Kind entzogen worden war.
Carsten Schmiester berichtete über die Aufarbeitung eines Justizskandals in Norwegen, der 2500 Menschen zu Unrecht als Sozialbetrüger hinstellte. Es war ein ziemlich großer Dämpfer für die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Bei den Kommunalwahlen im Oktober behauptete sich Orbáns Regierungspartei Fidesz zwar erneut als stärkste Kraft im Land, erstmals aber verlor die Partei mehrere große Städte an die Opposition, unter anderem auch die Hauptstadt Budapest. Budapest wird künftig von einem grünen Bürgermeister regiert und dieser grüne Politiker Gergely Karácsony konnte wohl auch deshalb gewinnen, weil sich Oppositionsparteien von ganz links bis ganz rechts auf diesen einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hatten. Unterstützt hatte ihn unter anderem die proeuropäische Momentum-Partei. Und wie diese Taktik der sogenannten geeinten Opposition im Wahlkampf funktioniert hat, das weiß Stefan Oschwart.
Der Bus hält auf dem Hauptplatz von Rákospalota. Ein paar Rentner und Obdachlose haben es sich auf den Parkbänken gemütlich gemacht. Der Kiosk verkauft kleine Strudel, Schnitzelbrötchen und Getränke für wenige Forint. Rund um den Platz Plattenbauten. Rákospalota ist ein gemischter Bezirk, erzählt Béla Polocsai, aber eher eine Hochburg der Opposition, sagt der Mann mit dem Pferdeschwanz und dem weißen Bauernhemd, der für die liberale Partei Momentum antritt.
Wenn 10 die Tür aufmachen, gibt es vielleicht einen, der Fidesz-Wähler ist. Aber nur sehr selten sagen sie das auch. Keiner sagt, nein danke, ich wähle Fidesz, sondern eher, nein danke. Das sind dann die Leute, die entweder Fidesz wählen oder sich gar nicht für Politik interessieren. Das ist weit verbreitet. Sie haben ihnen schon so viel versprochen, jetzt ist ihnen alles egal.
Auch der Politikverdruss sei ein Grund, warum die Partei von Viktor Orbán so lange punkten konnte, meint der liberale Oppositionspolitiker. Schon im 10. Jahr regiert Orbán das Land jetzt mit 2/3 Mehrheit. Die Opposition ist auf Landesebene an die Wand gedrückt. Die Medien, das Geld, darüber verfügt die Regierungspartei Fidesz. Das Wahlgesetz wurde zugunsten des Stärksten geändert. Bleierne Schwere hat sich deshalb in den letzten Jahren auf das Land gelegt. Ein Gefühl wie vor der Wende 1989, meint der Jungpolitiker.
Für viele ist das hier gut so, denn es ähnelt dem Kommunismus. Wir wissen, wer der Parteivertreter ist. Den schmieren wir. Wenn wir zum Arzt gehen, müssen wir dem Geld geben. Es fehlt nur noch, dass man den Verkäuferinnen an der Supermarktkasse etwas Geld zustecken muss, wenn es Bananen gibt. Das ist ein bekanntes Land. Das ist so schön warm. Wir rücken zusammen. Wir sind damit groß geworden. Und ein westliches, demokratisches Denken ist hier gar nicht so recht angekommen. Zu Wendezeiten wollten alle nur so weiterleben wie bisher, aber mit Farbfernseher und Kühlschrank. Das wollte die Mehrheit.
Hoher Besuch aus Brüssel ist zum Hauptplatz des 15. Bezirks gekommen. Gottalin Tsché, eine 32-jährige Europapolitikerin der liberalen Momentum-Partei. Sie wird ein paar Worte zu den zwei Handvoll Interessierten sprechen, gemeinsam mit einer Politikerin einer anderen Oppositionspartei, die sie unterstützt. Eine neue Strategie. Die Opposition macht gemeinsame Sache, unterstützt die Kandidaten mit den größten Chancen. Die beiden Politikerinnen bauen sich vor großen lateinischen Zahlen auf. Ein X und ein V für den 15. Bezirk. András Worb tritt heran. Er hatte die Idee für die Deko.
Ich bin ein einfaches Parteimitglied. Ich habe diese Buchstaben gespendet.
In ganz Ungarn hätte er dafür gesammelt, erzählt der End-40er, und dass er zwei Jobs hat. Ohne das könne man heute in Ungarn gar nicht überleben. Er ist Hausmeister in einer Schule, berichtet er, und hat ein Fensterreinigungsunternehmen. Sein 20-jähriger Sohn wolle nur weg.
Er sagte, lass uns aus diesem Land abhauen. Aber ich habe gesagt, wenn alle das Land verlassen, ändert sich nichts. Das geht nicht, dass niemand dafür kämpft, dass aus Ungarn ein normales Land wird.
András Worb schimpft auf die Regierungspropaganda, die in alle Winkel des Landes krieche. Er wettert gegen die Korruption, beklagt die maroden Krankenhäuser, die schlechten Schulen. Als ich ihn frage, wie sich das Land in den letzten 30 Jahren verändert hat, steigen ihm Tränen in die Augen.
Ich möchte wenigstens sagen können, wenigstens etwas habe ich getan.
Momentum sei die Partei, die am ehesten europäische Werte vertrete, sagt er. Eine junge Partei, die die Interessen seiner Generation und die seines Sohnes im Blick habe. Eine echte Europapartei. Für die Kommunalwahlen sei es wichtig, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, auch mit ganz rechts außen.
Ziel ist, Fidesz abzuwählen, und das geht nur, wenn wir uns zusammenschließen.
Gottalin Tsché, die extra aus Brüssel angereist ist, schüttelt Hände, spricht mit den Anwesenden. Die zierliche junge Frau sitzt erst seit ein paar Monaten im Europaparlament.
Wir haben Momentum vor 3 Jahren gegründet, mit 8 Leuten in einem Studentenwohnheim. Jetzt konnten wir schon 2 Abgeordnete ins Europaparlament entsenden, dank der 10% Unterstützung bei der Europawahl. Ich glaube an die Kraft der Veränderung.
Im Rückblick hat sich bei der Kommunalwahl die neue Strategie der Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg gelohnt. Der Bezirk und die Hauptstadt Budapest gingen an die Opposition, auch einige andere Großstädte. Freiheit startet auf lokaler Ebene, twittert Gottalin Tsché noch am Wahlabend. Umfragen zeigen, die Mehrheit der Ungarn ist immer noch pro EU. Ein scheinbares Paradox zur EU-kritischen Linie der Regierung. Für seine Generation sei das ohnehin selbstverständlich, meint Kommunalpolitiker Béla Polocsai, der sich seit 2 Jahren für die europafreundliche ungarische Partei Momentum engagiert.
Die Frage, ob wir zu Europa gehören, stellt sich für meine Generation gar nicht. Das ist ungefähr so, als ob man darüber streiten würde, atmest du oder nicht? Wir atmen.
Stefan Oschwart war das mit einer Reportage über die proeuropäische Momentum-Partei aus Ungarn. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und sage danke fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch den Tag.